Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid vor dem Europa-Auftakt, vor dem großen Preis von Imola. Ja, die Formel 1 ist nach einer einwöchigen Pause damit wieder zurück und es geht direkt ordentlich los, nämlich mit einem Tripleheader in Europa, unter anderem eben dann mit den drei Rennen von Italien in Imola, Monaco und auch der große Preis von Spanien in Barcelona. Und natürlich gab es auch die ein oder andere News auch in der Zeit ohne Formel 1 in der vergangenen Woche und darüber wollen wir natürlich heute sprechen. Es gibt natürlich auch die Vorschau auf den großen Preis von Imola. Was können wir erwarten? Wie sieht's aus? Und ja, darüber wollen wir natürlich heute in Ruhe sprechen. Und ich würde sagen, damit starten wir dann auch direkt rein. Und wir starten mit einem Thema, was ja durchaus präsent ist in den letzten paar Wochen. Thema Alpin. Es ging da um den Fahrertausch zwischen Jack Doohan und einem, ja, dann eben Franco Colapinto. Diese Gerüchte gab es ja schon seit ja, dem Auftaktrennen in Australien, wo das Jack Doohan halt einfach ja immer wieder so ein bisschen auf dem heißen Stuhl sozusagen saß und in der letzten Woche kam dann erstmal die erste Hammer-Nachricht, kann man fast sagen, denn zunächst ist dann erstmal Oliver Oakes gegangen. Er hat das Alpine-Team auf ja, seinem eigenen Wunsch sozusagen verlassen und einen Tag später kam dann auch noch, oder ein paar Stunden später, am nächsten Tag kam dann auch noch die Nachricht, dass es nun eben diesen Cockpit-Tausch gibt von Jack Doohan zu Franco Colapinto. Also ja, so ein bisschen Alpin-Chaos muss man sagen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das erste Mal ist bei Alpin, dass es ja eben einen Fahrertausch gab, beziehungsweise dass auch ein Teamchef, in dem Fall ist er ja jetzt sozusagen gegangen, aber wir hatten ja auch Themen wie beispielsweise, dass Ottmar Szafnauer entlassen worden ist. Das ist ja schon der, ich weiß gar nicht, fünfte oder sechste Teamchef innerhalb von einem relativ kurzen Zeitraum gesehen in der Formel 1. Und man merkt es halt, finde ich, schon, dass bei Alpine dadurch irgendwie so ein bisschen ja, die Struktur einfach fehlt, weil man einfach kein festes Management sozusagen hat. Den Posten von Oliver Oakes, der ja eben auch noch jung war, der ist ja aus der Formel 2 gekommen und man hat sich da ja viel versprochen. Man wollte ja eine Zukunft sozusagen mit dem aufbauen und auch eine stabile Führungsachse bilden, wie bei den anderen Teams, wie beispielsweise bei McLaren oder wie bei Mercedes. Man hat ja auch im kommenden Jahr den Mercedes-Motor, also da wollte man sich ja was aufbauen, aber ja, das ist jetzt erneut eben wieder schwierig, denn Oliver Oakes hat das Team verlassen. Für die nächste Zeit wird es erstmal von Flavio Briatore übernommen, der ja eben zum Team dazugestoßen ist. Also die Gerüchte sind ja auf jeden Fall da, dass Oliver Oakes unter anderem eben das Team verlassen hat, weil er nicht so ganz mit damit konform ging, wie man das gehandhabt hat, unter anderem mit Jack Doohan, dass man ihn jetzt auch nach diesen 5 Rennen sozusagen rausschmeißt. Es heißt, dass er ihn hätte noch länger fahren lassen und dadurch, dass er und dass sich deswegen dazu entschieden hat, sozusagen das Team dann auch zu verlassen. Also wie gesagt, schwierige Sache, glaube ich, für Alpine. Man tut sich da, glaube ich, keinen Gefallen mit, dass man jetzt eben erneut wieder eben ja, so ein bisschen wackelt in seiner Führung oder in der Führungsebene. Man weiß ja mittlerweile fast gar nicht mehr, wer eigentlich dafür was zuständig ist. Das ist wirklich schwer zu durchdringen. Und jetzt gibt es eben auch noch den Fahrertausch, was natürlich auch nochmal durchaus ja, ein Thema ist auf jeden Fall. Franco Colapinto übernimmt, aber auch gleich mit dem Zusatz, dass er eben nur für die kommenden 5 Rennen, ja, übernehmen wird, was natürlich auch nochmal schon wieder sowas ist. Also wenn da jetzt von den 5 Rennen 3 bis 4 nicht so gut sind und nur 1 top ist, dann könnte es eben erneut einen weiteren Fahrerwechsel geben. Also sehr, sehr, sehr viel hin und her bei Alpine. Ich bin gespannt. Also mit Pierre Gasly hat man ja eigentlich jemanden, der, ja, also es wirkt zumindest, als hätte er seinen Platz sicher. Also der stand jetzt nie irgendwie offen in der Kritik oder offen, dass er irgendwie seinen Platz räumen muss. Und ich bin gespannt, was da mit dem zweiten Cockpit neben Pierre Gasly passiert. Für die nächsten 5 Rennen wird es erstmal Franco Colapinto bekommen, der aber natürlich auch direkt wieder unter Druck steht. Und ich weiß halt nicht, ob das die richtige, ja, Philosophie so ein bisschen ist, die Rookies, weil, ja, offiziell gilt Franco Colapinto nicht mehr als Rookie, aber ähnlich wie auch bei Jack Doohan, die haben 5 Rennen und super Druck. Das Auto, muss man ja auch einfach mal sagen, ist jetzt auch nicht das beste Auto und fliegen dann nach 5 Rennen wieder raus, weil sie dann doch nicht so die gute Leistung gebracht haben. Also wir sagen ja immer, Rookies brauchen einfach ihre Zeit. Es gibt Fahrer, die kommen schneller damit klar. Es gibt Fahrer, die brauchen ein bisschen mehr Zeit. Beispielsweise haben wir das ja auch bei Yuki Tsunoda gesehen. Der hat auch erstmal ein paar Jahre da bei den Racing Bulls gefahren und fährt jetzt erst bei Red Bull. Tut sich da auch noch immer schwer, aber braucht jetzt auch erstmal so ein bisschen die Zeit, um sich einzugewöhnen. Und deswegen, ich bin sehr gespannt, wie Franco Colapinto mit dem Druck umgehen kann. Im letzten Jahr muss man ja sagen, da war es, also klar, er hatte schon Druck, aber nicht so krass, weil man bei Williams jetzt nicht so viel erwartet hat. Es war klar, es war eh nur für diesen Zeitraum, das war von vornherein klar. Deswegen bin ich gespannt, was ihm natürlich jetzt so ein bisschen entgegenkommt, was eventuell auch zum Problem bei Jack Doohan wurde, ist das Thema, dass er die Strecken vor allen Dingen jetzt kennt, die kommen. Also wir sind in Europa auf Rennstrecken, die kennt eigentlich jeder Motorsportler gefühlt, also jeder Formel-1-Fahrer oder auch Formel-2- und Formel-3-Fahrer ist auf diesen Rennstrecken gefahren, wie jetzt Imola zuletzt, aber natürlich dann auch, okay, Monaco ist natürlich schwierig, weil es eine komplizierte Strecke ist, eine enge Strecke, aber trotzdem fährt dort auch die Formel-2 und die Formel-3. Wir haben dann natürlich auch noch unter anderem Österreich mit dabei, Spanien sowieso beliebte Teststrecke. Also es sind auf jeden Fall Strecken, die Franco Colapinto besser kennt. Und von daher, glaube ich, könnte das für ihn auf jeden Fall durchaus zum Vorteil werden. Und ja, dann sind wir mal gespannt, was wir von Colapinto und dann Pierre Gasly am kommenden Wochenende in Imola erwarten können. Es ist ja auch, es geht direkt los, eben, wie gerade schon mal angesprochen, Tripleheader. Das bedeutet natürlich auch wenig Zeit zwischen den Rennen zum Vorbereiten. Es geht direkt Schlag auf Schlag immer weiter. Und von daher sind wir gespannt, auf jeden Fall, glaube ich, wie sich das dann entwickeln wird beim Alpine-Team. Also so viel so ein bisschen erstmal zu Alpine. Weiter geht's dann mit dem amtierenden Weltmeister, mit Max Verstappen. Der hat ja eigentlich, wie alle anderen Formel-1-Fahrer, eine einwöchige Pause gehabt am Wochenende. Doch er war am Freitag schon wieder auf der Rennstrecke zu finden, nämlich am Nürburgring. Die Frage war nur, war es Max Verstappen oder Franz Herrmann? Waren es beide? Denn Max Verstappen fuhr unter dem Namen Franz Herrmann tatsächlich einige Tests am Nürburgring in seinem Ferrari 292 GT3. Max Verstappen hat ja auch ein eigenes Team mittlerweile, ein eigenes Rennteam, was eben auch ja im Motorsport unterwegs ist. Ich glaube, in der GT World Challenge ist das Max Verstappen Team. Er hat ja auch ein eigenes Sim Racing Team. Und ich glaube, jeder weiß, dass Max Verstappen den Motorsport liebt und dass er vor allen Dingen eben auch das Rennen oder diese Rennen wie 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, 6-Stunden-Rennen, solche Dinge, dass er sich da schon sehr für interessiert. Das ist schon immer wieder rausgekommen. Er fährt ja auch oft diese 24-Stunden-Sim-Racing-Rennen. Und ja, das Ding ist, um bei einem Rennen mitzumachen, 24 Stunden, muss er halt erstmal an zwei NLS-Läufen sozusagen mitmachen. Das sind die 6-Stunden-Rennen, die immer am Nürburgring stattfinden. Und ja, dementsprechend hat er da jetzt ein bisschen Testkilometer gesammelt. Seine Rundenzeiten im Long Run waren unter 8 Minuten, also auf jeden Fall schon mal stark von Max Verstappen. Und es deutet natürlich schon auf ein mögliches Engagement eben hin bezüglich eines 24-Stunden-Rennens. Es ging auch mal durch die Medien, glaube ich, dass Max Verstappen sich eventuell vorstellen könnte nach seiner Karriere in der Formel 1. Er sagt ja selber, er möchte nicht ewig in der Formel 1 sein, auch solche Rennen zu fahren, wie dass er eben am Nürburgring nur noch fährt oder sowas, also wie beispielsweise eben diese NLS-Läufe, dass er sowas fährt, weil ihm das, glaube ich, schon Spaß macht, dass einfach nochmal ein anderes Fahren ist und er das halt einfach auch kann. Und Ja, man merkt ja auch, dass es ihm Spaß macht, ne? Also er hätte jetzt auch zu Hause sein können. Er ist gerade Vater geworden. Ich glaube, das hätte auch gepasst, aber ja, er braucht das. Er braucht diesen Adrenalinkick, glaube ich, auch am Wochenende. Muss es so ein bisschen seine Energie loswerden. Und deswegen, ja, er war ja abends, glaube ich, auch schon wieder in Monaco. Er war ja wirklich nur diesen einen Tag am Nürburgring da. Aber von daher, ja, spannende Nummer auf jeden Fall. Wir beobachten das natürlich weiterhin. Es könnte eben gut noch sein, dass Max Verstappen in diesem Jahr noch an zwei NLS-Läufen am Nürburgring teilnimmt. Da kommen mehrere in Frage, beispielsweise auch in der Sommerpause, aber auch nochmal zwischen den Grand Prix. Also das behalten wir auf jeden Fall im Blick und sind dann gespannt, ob wir Max Verstappen irgendwann in den kommenden Jahren vielleicht dann doch nochmal sogar am Nürburgring sehen. Wäre ja interessant auf jeden Fall. Und von der Formel 1 machen wir dann einen kurzen Ausflug, und zwar in die MotoGP. Die ist nämlich an diesem Wochenende gefahren, und zwar in Le Mans. Passt ja auch mit dem 24-Stunden-Rennen ganz gut. Wäre ja für Max Verstappen vielleicht auch eine attraktive Möglichkeit, die 24 Stunden von Le Mans. Das werden wir dann aber mal sehen. Genau, aber wir hatten ein sehr wildes MotoGP-Rennen in Le Mans eben. Vor allen Dingen das Hauptrennen am Sonntag. Das war sehr wild. Es hat nämlich angefangen zu regnen. Dadurch kam es gleich zu mehrfachen Reifenwechseln in den Einführungsrunden. Also da war super Chaos am Ende. Hatten super viele Fahrer eine Strafe dadurch bekommen, weil in der MotoGP wird es sozusagen, kriegt man dann eben so eine Strafe, wenn man reinkommt, auf die Slicks wieder wechselt und andere fahren dann mit dem Regenreifen weiter. Also da gab es dann eine Double Long Lap Penalty, also dass man einmal so ein bisschen mehr von der Strecke sozusagen fahren muss, einen kleinen Umweg fahren muss und dadurch natürlich ein bisschen Zeit, ja, verliert. Und es war echt spannend, weil jeder hat hier so ein bisschen anders abgesetzt. Es hat geregnet, es war rutschig, es gab mehrere ja, Kollisionen, Stürze, unter anderem auch ein Sturz von Alex Marquez, der ja vor dem Wochenende sogar noch die WM-Führung vor seinem Bruder Marc Marquez angeführt hat. Der Sturz hat ihn dann, ja, nach dem Sprint sowieso hat er schon die WM-Führung abgeben müssen, aber dann ja, erst richtig. Also, ja, neuer Führender wieder, Marc Marquez, und diesmal auch ein bisschen deutlicher. Aber ganz oben auf dem Podium steht nicht Marc Marquez, sondern Juan Zarco. Der hat so ein bisschen im Reifenpoker gewonnen, lag dann irgendwann vorne und konnte dann den Abstand sogar noch vergrößern zu Marc Marquez und konnte sich dann sensationell, ich glaube mit fast 20 Sekunden Vorsprung, den Sieg von Le Mans sichern. Sein Heim-Grand Prix, die Emotionen waren super, super viel los, alle haben sich gefreut, volle Bude in Le Mans, und von daher glaube ich, auf jeden Fall richtig schön, das mit anzusehen. Es gab dann auch noch am Sprinttag, also an dem Samstag, noch einen von einem Rookie ein super Podium mit Fermín Aldeguer, Platz 3 für ihn. Also ja, durchaus die ein oder andere Überraschung dann in Le Mans. Und vielleicht erleben wir ja auch die ein oder andere Überraschung beim großen Preis von Imola in Italien. Denn da wollen wir jetzt nochmal drüber sprechen. Vielleicht ist es ja das letzte Mal das Rennen in Imola, denn wir wissen, dass der große Preis von Imola kurz vor ja, dem Ende steht. Aktuell gibt es, ist der große Preis von Imola die einzige Strecke, die im kommenden Jahr keinen Vertrag hat, was prinzipiell erstmal nicht problematisch erscheint. Das Problem ist, dass eine weitere Strecke mit Madrid ab 2026 eben dazukommen wird. Und das bedeutet eben, dass ein Rennen weichen muss, weil man nicht dieses Limit von über 24 Rennen oder von 24 Rennen überschreiten möchte. Und deswegen geht es aktuell darauf hin, dass der große Preis von Imola wohl aus dem Kalender fallen wird. Ich muss sagen, ich würde es super schade finden, weil, also man muss jetzt sagen, so lange ist der große Preis von Imola ja noch gar nicht wieder im Rennkalender, durch die Corona-Pandemie dann im Jahr 2020 wieder. Und ich finde, den großen Preis von Imola ist einfach besonders. Die Stimmung ist sehr besonders, die Tifosis, und es macht einfach aber Spaß, diesen Grand Prix zu verfolgen. Man muss natürlich sagen, klar, überholen ist an einigen Stellen schwierig, aber ganz ehrlich, auch auf neuen Rennstrecken ist das Überholen manchmal schwierig und wir haben trotzdem langweiliges Rennen. Deswegen, ich finde, der große Preis von Imola definitiv seinen Platz im Rennkalender verdient. Ähnlich ist ja auch das Ding mit Sanford. Das Problem sind halt weiterhin die Gelder in der Formel 1. Und das ist halt echt schade. Ich habe es schon öfter erwähnt, dass ja dann Traditionsrennstrecken sozusagen ja eben ihren Platz sozusagen hergeben müssen. Super schade, weil ich finde auch, dass Imola definitiv ein würdiger Europa-Auftakt eigentlich immer ist. Wie gesagt, ein super historisches Rennen. Und ich finde auch, dass sich die Teams und die Fahrer, dass das eigentlich immer, dass man das schon sieht, dass die die Strecke mögen und so. Und deswegen würde ich mich echt freuen, wenn der große Preis von Imola weiterhin im Rennkalender bleibt, auch wenn es, ja, wir wissen es, eher etwas schwieriger aussieht. Nun aber noch ein paar Fakten zur Strecke. Also sie ist ca. 4,9 Kilometer lang, 17 Kurven. Wie gesagt, überholen ein bisschen schwieriger mit eng. Thema ist natürlich auch die Kiesbetten, dadurch allerdings auch weniger Track Limits, weil wir eben, wie gesagt, diese Kiesbetten haben. Ich habe natürlich auch schon mal aufs Wetter geguckt. Temperaturen so um die 20 Grad. Sonne-Wolken-Mix. Noch ist kein Regen in Sicht. Aber wir wissen, in Italien, da kann es auch dann mal nochmal runterbrezeln mit ein bisschen Regen. Das haben wir in den vergangenen Jahren immer mal wieder gehabt. Vor 2 Jahren hatten wir ja auch leider die schwere Flutkatastrophe in Imola, wo das Rennen dann auch nicht stattfinden konnte. Also ja, das Wetter kann da auf jeden Fall immer dann doch noch die ein oder andere Überraschung mit sich bringen. Natürlich hoffen wir nicht auf zu viel Regen, sondern wenn nur so ein bisschen Nieselregen oder so, dass man ein spannendes Rennen hat, aber natürlich nicht so wie vor 2 Jahren, das ist ja klar. Die Frage ist aber natürlich, also wer kann ja am besten, ja, wer kommt am besten klar? Auf der Rennstrecke in Imola. Wir haben gesehen, also die Frage ist, glaube ich, einfach so ein bisschen, ist McLaren schlagbar? Und ich glaube schon, dass McLaren schlagbar ist, weil wir einfach, also wir haben natürlich einmal das Ding, dass McLaren sich sozusagen selber schlagen kann. Thema internes Duell. Und die kühleren Temperaturen werden den anderen Teams zugutekommen. Zuletzt in Miami hatten wir sehr hohe Temperaturen, auch in Bahrain und Saudi-Arabien war es relativ warm. Und jetzt haben wir eben nur so um die 20 Grad. Und das bedeutet, dass McLaren eben nicht diesen riesen Vorteil im Thema Long Run haben wird. Und dadurch könnten wir dann eventuell ja, ein engeres Renngeschehen haben. Ich bin natürlich auch gespannt auf die anderen Teams. Wir haben Mercedes aktuell mit Platz 2 in der Konstrukteurs-WM. Ich glaube, die müssen wir auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Thema Updates. Wobei ich jetzt auch nochmal gehört habe, Toto Wolff wird tatsächlich nicht an der Strecke sein in Imola. Dann haben wir Max Verstappen mit seiner fahrerischen Klasse. Kann er auf solchen Strecken durchaus, finde ich, immer mal wieder noch was rausholen. Also Max Verstappen, finde ich, müssen wir auf jeden Fall auch weiterhin auf dem Zettel haben. Und die große Frage, das große Mysterium bleibt, finde ich, weiterhin Ferrari. Tun sich prinzipiell extrem schwer. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob man unbedingt mit so krassen Updates jetzt in Imola dabei ist. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern bei Ferrari. Wir werden es nochmal sehen. Aber es ist ein Heimrennen. Und irgendwie ist bei den Heimrennen, bei Ferrari, ist man einfach, finde ich, schneller unterwegs. Das haben wir letztes Jahr im Monza gesehen, da war der klare Favorit McLaren. Durch die Strategie gewinnt am Ende Charles Leclerc. Also man merkt schon, finde ich, dass die Fahrer, oder dass das dann doch nochmal so mit der Stimmung, dass der Ferrari da irgendwie dann doch nochmal so das ein oder andere, ja, km/h findet. Deswegen, finde ich, müssen wir Ferrari auf jeden Fall auch mit auf dem Zettel haben. Ansonsten natürlich interessant, schon mal angesprochen, so Thema Rookies. Wir sind auf einer Strecke, die durchaus bekannt ist bei den jungen Fahrern. Kimi Antonelli ja auch dann für ihn ein Heimrennen als Italiener. Also durchaus eben eine Erfahrung. Wir haben Formel 2 und Formel 3 am Start, also ein volles Wochenende auf jeden Fall. Viel Rennaction. Und von daher, glaube ich, könnte das auf jeden Fall eine sehr spannende Nummer werden. Genau. So, und damit würde ich sagen, kommen wir dann jetzt noch am Ende zu meinen Tipps fürs Wochenende. Und ich muss sagen, ich tue mich da weiterhin schwer. Also auf der einen Seite ja, wir haben natürlich McLaren, die eigentlich ja schon so ein bisschen unschlagbar wirken, weil sie einfach das beste Paket haben, vor allen Dingen eben im Long Run. Aber wir sehen auch, dass der McLaren im im Qualifying durchaus zu kämpfen hat und sich da auch schwerer tut. Und Thema Überholen, wie gesagt, könnte dann doch auch noch spannender werden, finde ich. Und Thema internes Duell bei McLaren. Also auf solchen Strecken, finde ich, könnte, auf so engeren Strecken, Thema Kiesbetten, könnte es da natürlich auch noch ein paar interessante Dinge geben. Prinzipiell auch eine Strecke, wo Lando Norris in der Vergangenheit immer ganz gut zurechtkam. Letztes Jahr gab es dann den Platz 2 nach seinem Sieg in Miami. Oscar Piastri da war jetzt noch nicht wirklich mit dem Update oder kam gerade erst das Update. Dementsprechend war er nicht auf dem Podium. Aber trotzdem glaube ich auch, dass Oscar Piastri da auf jeden Fall in der Lage ist, sich mindestens den Sieg eben zu holen. Und deswegen glaube ich, wird es ein sehr interessantes Duell eben intern werden bei McLaren. Und deshalb muss man doch damit rechnen. Das sagen, haben wir jetzt auch schon öfter gehört, dass es da dann doch vielleicht, ja, die Berührung gibt, Thema Strategie, irgendwie was nicht so läuft, wie es ist. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal zweimal meine Top 3 getippt. Einmal ist es so ein bisschen die Risiko-Top 3 und einmal so ein bisschen die Safe, also die wahrscheinlichere Top 3, sagen wir mal so. Ihr könnt euch dann ja am Ende aussuchen, welche ihr besser findet. Also, einmal habe ich erstmal die Risiko mit Platz 3 erstmal Max Verstappen, Platz 2 George Russell und Platz 1 tatsächlich Charles Leclerc. Also das wäre wirklich so, glaube ich, da müsste halt wirklich viel passieren. Also da müsste wirklich irgendwie Kontakt zwischen den beiden McLaren passieren oder irgendwie ein riesen Strategie-Ding. Und dann irgendwie am Ende ein Safety-Car und auf einmal ist Leclerc vorne und hat frische Reifen und die anderen werden zurückgespült oder irgendwie sowas. Also so ein Ding. Aber ich finde, wie gesagt, man muss es durchaus mal in Erwägung ziehen vielleicht. Oder eben der sichere Weg eventuell wäre dann Platz 3 George Russell, Platz 2 Oscar Piastri und Platz 1 Lando Norris. Also da tue ich mich sowieso immer ein bisschen schwer bei McLaren. Platz 1, Platz 2, es könnte auch genau umgekehrt sein. Weil aktuell schlägt das Momentum auf jeden Fall mehr Richtung Piastri. Aber wir sind gespannt. Vielleicht schlägt Lando Norris ja zurück beim großen Preis von Imola. Ich glaube, wir können uns auf jeden Fall auf ein spannendes Wochenende freuen. Viel los mit den Tifosis. Und auf einer sehr schönen Rennstrecke. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir damit eben langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr mit am Start wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann hören wir uns nächste Woche nach dem großen Preis von Imola und der Vorschau zum großen Preis von Monaco. Also vielen Dank fürs Zuhören. Und dann, ja, ein hoffentlich spannendes Rennwochenende in Imola. Bis nächste Woche. Tschüss!
Er war 38 Jahre alt und eigentlich längst aussortiert. Und dann tanzt Roger Mia plötzlich an einer Eckfahne in Bari. Mit einem Hüftschwung wird der Stürmer aus Kamerun zur Ikone des WM-Sommers 1990. Mia führt Kamerun als erstes afrikanisches Team ins WM-Viertelfinale. Verzückt die Fußballwelt mit Spielfreude, mit Leichtigkeit und einem Jubel, der bis heute unvergessen ist. Und 4 Jahre später schreibt er mit 42 Jahren sogar noch einmal WM-Geschichte. Roger Mia, der Mann, der die WM zum Tanzen brachte, in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.